Sie hören einen Podcast von Public Forum zum Thema Enkel ohne Gott oder hat das Religiöse eine Zukunft? Eine Podiumsdiskussion von Public Forum auf dem Kirchentag in Hannover. Es diskutieren Fabian Vogt, Josephine Teske und Detlef Pollack. Die Moderation hat Judith Bauer.
Auch von mir herzlich willkommen und schön, dass Sie alle da sind in diesem sehr großen Kinosaal. Mein Name ist Judith Bauer, ich darf die Veranstaltung heute moderieren. Ich bin Redakteurin, wie gesagt, bei Public Forum. Und wir haben jetzt auch schon was über den Artikel gehört. Es geht um Enkel ohne Gott oder hat das Religiöse eine Zukunft? Um die Erfahrungen, die Familien machen mit dem Thema Glaubensweitergabe, mit der Weitergabe von religiösen Traditionen, die nicht mehr so einfach von Generation zu Generation weitergegeben wird, wie das vielleicht früher mal war. Vielleicht kennen das einige von Ihnen auch. Die Großelterngeneration ist noch sehr verwurzelt im christlichen Glauben. Die Kinder sind schon ihre eigenen Wege gegangen, nicht mehr ganz so stabil verwurzelt. Und die Enkel haben eigentlich gar nichts mehr damit am Hut oder viele Fragen. Der Artikel im vergangenen Jahr, darauf gab es sehr viele Reaktionen von den LeserInnen von Public Forum. An eine Zuschrift erinnere ich mich zum Beispiel, in einem Brief stand, die Enkel, die sind gar nicht ohne Gott, die sind nur ohne Kirche. Viele haben aber auch einfach erzählt, wie es bei ihnen in den Familien ist. Ich hatte das Gefühl, es gibt ein großes Redebedürfnis, ein Erzählbedürfnis. Sie haben von Trauer erzählt, das habe ich auch in meiner Recherche erlebt, von Verletzungen in den Familien. Aber sie haben auch erzählt von neuen Gesprächen, von dem Neuen, was daraus entstanden ist und von der Suche nach Erklärungen für das, was da passiert. Auf diese Suche wollen wir uns heute auch machen und fragen, was passiert in diesen Familien, was passiert in so vielen Familien, warum ist das eigentlich so und muss man das aushalten oder lässt sich diesem Trend was entgegensetzen? Wie gesagt, nach der Podiumsdiskussion in etwa einer Stunde tauschen wir uns dann mit Ihnen aus. Stellen Sie gerne Ihre Fragen, ich bin gespannt, was Sie dazu zu sagen haben. Dann stelle ich Ihnen jetzt meine Podiumsgäste vor. Ich freue mich, dass Fabian Vogt hier ist, theologischer Schriftsteller und Kabarettist. Sie kennen ihn vielleicht als Teil des Duo Camillo oder als Kolumnist bei Public Forum. Er arbeitet als Referent bei der evangelischen Arbeitsstelle MIDI, der Zukunftswerkstatt von Kirche und Diakonie, wie sie sich nennt. Und er war früher Gemeindepfarrer im Taunus. Detlef Pollack. Detlef Pollack ist Religions- und Kultursoziologe, Seniorprofessor an der Universität Münster. Seine Forschungsthemen sind unter anderem der religiöse Wandel und die Säkularisierung, aber nicht nur. Im Februar hat er ein Buch geschrieben über die westliche Moderne in Zeiten der globalen Krise. Und er ist in der DDR aufgewachsen, das ist vielleicht beim Thema Glaubensweitergabe auch nicht ganz irrelevant. Und Josephine Teske ist Pastorin in Hamburg. Sie ist außerdem seit 2021 Mitglied im Rat der EKD. Und sie hat auch eine Gemeinde auf Instagram, auf der Plattform in den sozialen Medien. Da folgen ihr 42.000 Menschen. Das sind viele, ja. Und auch sie ist in Ostdeutschland geboren, nämlich in Brandenburg. Schön, dass Sie alle da sind. Ich würde gerne mit einer persönlichen Frage einsteigen. Wir machen ja, oder viele Menschen haben diese Erfahrung gemacht, denke ich, dass Großeltern beim Thema Glaubensvermittlung eine zentrale Rolle spielen. Bei den Großeltern läuft einiges ein bisschen anders als bei den Eltern. Die sind oft die Tradition sozusagen weitergeben. In meiner Recherche haben mir manche erzählt, dass die Enkel gezielt zu ihnen kommen mit den Religionshausaufgaben, wenn sie in der Schule Hausaufgaben bekommen. Wie war das bei Ihnen, Herr Vogt? Welche Rolle haben Ihre Großeltern in Ihrer religiösen Sozialisation gespielt?
Also in meiner eigenen, also nicht bei meinen Kindern.
Neben Ihre Großeltern, genau.
Antwort gar keine. Mhm. Weil sowohl bei meiner Mutter als meinem Vater, die kamen aus völlig atheistischen Elternhäusern, da spielte das keine Rolle, waren aber so, ich sag mal so Kulturprotestanten. Die gingen dann gerne in Kirchen, um sie sich anzuschauen als Denkmäler. Das fanden sie schon spannend und hatten auch zu jedem Bild was zu sagen. Aber dass jemand gesagt hätte, Mensch, lass uns mal, keine Ahnung, ich erzähle dir mal die biblischen Geschichten oder ich bete dazu, das gab es bei mir überhaupt nicht. Tatsächlich ist es so, dass bei mir die Sozialisation quasi eine gegen die Familiebewegung war. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich 12 war, und dann fiel so mein ganzes Sozialsystem zusammen. Und dann gab es aber bei uns in der Kirchengemeinde eine Jugendgruppe und die wurden ein Stück eine neue Familie. Und das war dann tatsächlich auch ein Einstieg in Glaubenserfahrung.
Und den Kulturprotestantismus, haben Ihre Großeltern den Ihnen weitergegeben?
Also ich liebe selber Kultur total und ich gucke mir auch gerne Dinge an. Ich finde es total inspirierend, aber ich merke natürlich, dass das, was mich an fasziniert, auch an Gebäuden, an Traditionen, an Kultur, dass das tatsächlich an meinen eigenen Kindern abprallt. Dass das für sie einfach nicht mehr faszinierend ist. Und da kommen wir genau zu diesem Gap, über den wir auch reden wollen.
Frau Teske, Sie sind aufgewachsen in der Gegend, wo Ihre Familie zu den wenigen Christinnen und Christen gehörte, die es da gab. Was war das dann bei Ihnen? Welche Rolle haben die Großeltern dann in diesem Umfeld gespielt?
Also die Eltern meines Vaters waren auch vollkommen atheistisch, die hatten gar nichts mit Kirche und mit Gott am Hut, aber meine Oma, mütterlicherseits, die hat eine Straße weiter von uns gewohnt, bei der war ich jeden Tag und bei der habe ich total gerne geschlafen auch und die hat jeden Abend, wenn ich da war, mit mir gebetet, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Und dieses, heute denke ich, oh, was habe ich denn da mitgebetet, aber das bei meiner Oma sein und bei ihr sein und so geliebt zu werden und dann abends zu beten und von ihr zugedeckt zu werden, hat bei mir so ein Geborgenheitsgefühl immer ausgelöst. Und dann zu beten, das hat dazu geführt, dass ich bis heute, wenn ich bete, mich geborgen fühle. Und meine Oma, die ging auch, als es noch DDR war, ging die auch nicht in die Kirche. Aber die hat auch jetzt noch, hört die jeden Sonntag Gottesdienst am liebsten, die ist evangelisch, aber die hört am liebsten katholischen Radiogottesdienst, weil die sind nicht so verrückt wie die evangelischen. So, da ist noch das so wie früher, sagt Omi. Und da ist Radios auf volle Lautstärke gedreht, seit ich denken kann. Und da wird der Radiogottesdienst gehört und man darf da auch nicht vorbeikommen und anrufen und so, weil da wird sie sehr ärgerlich. Und als ich mit 13 entschieden habe, ich werde Pastorin, da hat meine Mutter gesagt, nein, mach das nicht, da musst du jeden Feiertag arbeiten. Und unser Kantor in der Gemeinde sagte, tu das nicht, es wird dir niemand danken. Und meine Oma war die Einzige, die sagte, ja, mach das. Das ist ein schöner Beruf, es ist wundervoll, dass du dann mit Gott leben kannst und Gemeinschaft schaffen kannst. Also meine Oma, worauf ich hinaus will, meine Oma war die Person, die mich an Gott, an meinen Glauben herangeführt hat und die mich so auch in meinen Durststrecken, in meinen Wüstenzeiten mit Gott und mit meinem Glauben immer durchgetragen hat und mich dabei auch ernst genommen hat.
Also eine prägende Figur.
Ja.
Jetzt ist es aber oft so, dass sich das nicht mehr so, dass diese Prägung irgendwo verloren gegangen ist oder zumindest nicht so intensiv wie bei Ihnen weitergegeben wurde. Herr Pollack, wenn wir das jetzt so sehen, dass eine ganze Generation von Menschen, dass viele, viele Enkelinnen und Enkel gar kein Interesse mehr an religiösen Themen haben, würden Sie sagen, das ist das Ende einer Tradition?
Ja, das geht zu weit. Also es ist nicht das Ende einer Tradition, aber es verblasst die Tradition, sie wird nicht mehr so hochgeschätzt. Viele Menschen haben auch gar kein Interesse daran, diese Tradition weiterzuführen. Ja. Es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, die das versuchen zu fassen. Seit ungefähr 10 Jahren haben wir eigentlich in der Religionssoziologie genau dieses Thema, wie eigentlich der Glaube oder wie die Kirchenbindung von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und das Ergebnis international ist, dass gar nicht die Kirchenaustritte das Entscheidende sind, sondern eigentlich die mangelnde Bereitschaft der Eltern, ihre Glaubensbindung oder ihre Kirchenbindung an die Kinder oder auch an die Enkel dann weiterzugeben. Und es gibt eine ganze Reihe von wirklich großen Untersuchungen inzwischen, also auch international, die dieser Frage nachgehen, wie das eigentlich kommt, dass sozusagen der Glaube verblasst von Generation zu Generation und gar nicht so sehr innerhalb eines Lebens. Also nicht im Lebenslauf sozusagen, sondern eben gewissermaßen dort, wo es eigentlich darauf ankommt, dass die Bindung weitergegeben wird an die Kinder oder auch an die Enkel.
Wie erleben das Ihre Gemeindeglieder? Kriegen Sie da Anfragen von Leuten, denen das selber so geht? Sagen die Ihnen, welche Probleme Sie haben innerhalb, also was jetzt Herr Pollack beschrieben hat, wie Sie das persönlich erleben?
Ja, also Sie sagten ja schon, da ist eine große Traurigkeit und das erlebe ich auch in der Gemeinde, gerade bei den älteren Gemeindemitgliedern, diese Traurigkeit, mein Enkel will sich nicht mehr konfirmieren lassen oder auch bei Beerdigungen, wenn der Partner, die Ehepartnerin stirbt und dann, ja, und ich bin so traurig, weil meine Kinder, die wollen gar nichts jetzt mit Gott zu tun haben und wie machen wir das dann, wenn wir da beten? Da merke ich richtig diesen Bruch, da merke ich eine große Trauer und da bekomme ich auch die Fragen, was können wir denn tun? Und ich würde so gerne mit meinen Enkelkindern mal in die Kinderkirche kommen. Und vielleicht kriege ich ja meine Tochter dazu. Also auch immer noch der Versuch, in der Familie was zu ändern, doch nochmal Enkelkinder mit Gott in Berührung zu bringen und mit Kirche.
Und was antworten Sie da? Was geben Sie da für Tipps?
Ich sage dann, die sollen doch mal in die Familiengottesdienste kommen, weil ich finde, die sind echt cool bei uns. Und dass sie sich das einfach mal angucken. Und was ich auch in der Gemeinde versuche, sind so ganz niederschwellige Angebote, so Projektangebote für Kinder, wo Eltern, so wie beim Krippenspiel sehen sie vielleicht in Gemeinde, da sind plötzlich Kinder, die sind sonst gar nicht in der Gemeinde. Die wollen die Eltern einfach nur, dass die Kinder beim Krippenspiel mitmachen, weil Heiligabend bedeutet ja oft noch was, dahin zu gehen. Und solche Angebote habe ich übers ganze Jahr verteilt, wo Eltern nicht gleich denken, oh, jetzt will die hier mein Kind missionieren und gleich so Angst haben, sondern wo Kirche erstmal ein Ort ist, wo Kinder 4-5 Wochen lang einmal die Woche hingehen, ein Projekt haben und dann eine Aufführung haben. Und natürlich ist es mit einer christlichen Botschaft verknüpft, was ich da tue. Und natürlich lernen die, dass sie in der Kirche sich frei bewegen dürfen und Spaß haben können in der Kirche und lernen mich als Pastorin kennen. Aber es ist nicht gleich so, dass Eltern, die sonst von Kirche Abstand nehmen, nicht sagen können, okay, das probieren wir mal. Mhm.
Ja. Würden Sie sagen, die Angebote sind nicht niedrigschwellig genug? Fehlt da sozusagen, ist die Hürde zu hoch?
Ich will mal zunächst meine Unzufriedenheit ausdrücken, dass Sie mich gar nicht persönlich gefragt haben.
Nach meinen Vorteilen. Erzählen Sie gerne.
Also ich fühle mich irgendwie benachteiligt.
Das interessiert mich natürlich.
Ja. Erzählen Sie von Darf ich das nachholen?
Bitte.
Ja, also es ist so, dass meine Großeltern in der Kirche waren, ohne einen engen Bezug dazu zu haben. Aha. Und ich habe das immer genau wahrgenommen, ich bin eigentlich nicht christlich erzogen, dass mein Opa vor allen Dingen ganz großen Wert darauf legte, dass er in der Kirche ist. Er ging aber niemals hin, also niemals zum Gottesdienst. Das war ganz klar. Aber er saß zu Hause und wartete darauf, dass der Pfarrer vorbeikommt. Und das hat er nicht gemacht. Ja. Und das war irgendwie für ihn wirklich, also es war ein stolzer Mann. Ja. Das war für ihn wirklich irgendwie ernüchternd. Und er konnte das gar nicht verstehen, dass er, ja, der Lehrer war, ja, der irgendwie auch bekannt war im Dorf, ja, dass der sozusagen nicht diese Aufmerksamkeit bekommen hat von der Kirche. Und ich selber bin, wenn ich das sagen darf, ja, eben nicht christlich erzogen worden, bin dann aber in einen Chor gekommen, in den Thomanerchor nach Leipzig und bin über die Musik eigentlich an den Glauben herangeführt worden. Und als Kind, muss ich sagen, oder als Jugendlicher, habe ich damit gekämpft. Ja, das hat mich beeindruckt auf der einen Seite, diese Musik, ja, Johann Sebastian Bach, die Passion, da habe ich mitgelebt und mitgelitten, aber ich bin eigentlich nicht über die Schwelle gekommen. Mhm. Ich habe sozusagen den Sprung in den Glauben, Kierkegaard, ja, habe ich nie gewagt. Mhm.
Das heißt, für Ihren Großvater war die Institution Kirche bedeutsam und er hat sich davon Anerkennung gewünscht.
Ganz genau. Er wollte als jemand gesehen werden, der vielleicht auch Fragen an den Glauben oder an die Kirche hat. Ja. Und da war er irgendwie enttäuscht. Genau. Mhm.
Herr Vogt, Sie wollten was sagen?
Ja, die Frage war ja ein bisschen, müssen unsere Angebote niederschwelliger sein oder nicht? Ich glaube, ein entscheidendes Thema ist, dass wir als Kirche da auch richtig viel falsch machen, weil wir die Schönheit des über den Glauben Sprechens ja gar nicht mehr den Leuten ans Herz legen. Und für mich war eine der tollsten Erfahrungen, als ich Gemeindepfarrer war, kam nach 2 Jahren eine Frau auf mich zu mit einem sehr grimmigen Gesicht und sagte, Herr Vogt, ich muss Ihnen mal eines sagen. Alles, was Sie hier machen, finde ich grauenhaft. Ich mag Ihre Musik nicht, Ich mag ihre Predigten nicht und ich mag ihre Gottesdienste nicht. Und dann fing sie an zu lachen und sagte, aber seit Sie da sind, kommen meine Kinder, meine Enkel freiwillig mit den Gottesdiensten, das ist es mir wert. Und diese Frau hat was Sensationelles verstanden. Wenn wir wissen, warum wir Dinge machen, dann diskutieren wir nicht über die Frage, ist das jetzt genau mein Musikstil, meine Liturgie, ist das, sondern in dem Moment, wo ich weiß, hier geht es darum, eine generationenübergreifende Gemeinschaft herzustellen, in der das miteinander reden über den Glauben wichtig ist, dann kann ich, wenn ich dieses Ziel kenne, dann kann ich mir auch überlegen, gibt es dafür auch Ideen, Formate, um das zu fördern, und dann bekommen Leute nach meiner Erfahrung auch Lust. Und dass eben, wenn das passiert, dass Leute auch mal merken, es macht richtig Spaß, über den Glauben zu reden, dann wird es auch produktiv.
Und wie macht man das? Was haben Sie anders gemacht, dass die Enkelinnen und Enkel dieser Frau zu Ihnen in die Gottesdienste kommen wollten?
Bei den Gottesdiensten selber, da kann man ganz, ganz viel erzählen. Ich glaube, das Entscheidende war wirklich, dass die Leute gemerkt haben, hier geht es um die Gemeinschaft. Es geht darum, dass die Themen wirklich relevant sind. Ich erschrecke immer noch, wenn ich in Gemeindeblättchen gucke, jetzt ist der 97. Sonntag nach Trinitatis. Und ich denke, warum soll ich da hingehen? Wer ist Trinitatis? Und warum ist der vor 97 Sonntagen gestorben? Also tatsächlich, ich sag mal, so blöd das klingt, also in meinem Gemeindebrief stand dann drin, nächsten Sonntag ist Gottesdienst zum Thema Einsamkeit. Und dann haben mich Leute im Supermarkt angesprochen und gesagt, das ist total spannend, da komme ich auf jeden Fall hin, weil das ist ein Thema für mich. Und da bringe ich sogar meine Kinder mit, weil ich weiß, selbst meine Enkel haben schon Probleme mit Einsamkeit. Die kommunizieren zwar den ganzen Tag über Social Media, aber sind manchmal ganz alleine. Und zu merken, in dem Moment, wo die Themen relevant sind und dann aber auch so sind, dass die Leute Lust haben, zu Hause am Mittagstisch darüber weiter zu diskutieren, waren meine Erfahrungen, dann rutscht sowas tatsächlich auch in eine Familie hinein.
Mhm. Ja, Frau Teske. Da würde ich Ihnen auf jeden Fall zustimmen. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass Beziehungsarbeit wichtig ist. Niemand kommt, weil meine Plakate die tollsten in der Umgebung sind, die da bei Netto hängen. Und zu mir kommt auch niemand, wenn kommen nicht mehr als, oder die üblichen, wenn im Gottesdienstplatz steht, Gottesdienst zum Thema Einsamkeit. Aber mein Aufgabenbereich sind eben auch Kinder und Familien. Und was ich gelernt habe, ist, dass wenn die sich von mir gesehen fühlen, wenn die nur merken, ich habe mir vom letzten Mal deinen Namen gemerkt oder dein Gesicht und ich sage, wow, schön, dass ihr jetzt wieder hier seid, dann denken die, oh, wir gehören dazu. Und dann kommen diese Familien auch öfter. Und das Gleiche ist zum Beispiel bei Beerdigungsgesprächen. Also wenn ich bei Beerdigungsgesprächen wirklich auch den Kindern der Verstorbenen zuhöre oder den Enkelkindern und denen das Gefühl gebe, ich nehme wahr, was ihr mir hier sagt und wie ihr von eurem Verstorbenen sprecht, dann kommen die natürlich zur Beerdigung, aber dann kommen die auch danach häufig wieder in die Gottesdienste oder lassen sich mal beim Gemeindefest sehen. Und das alles, weil, so ist mein Empfinden, das alles nur, weil ich denen das Gefühl gegeben habe, ich sehe euch.
Darf ich noch einen Satz dazu ergänzen? Gerne. Ich bin vor 2,5 Jahren nach Berlin gezogen und ich habe mir 15 Gemeinden angeschaut und in 14 davon hat es keine Sau interessiert, dass ich da war. Mich hat niemand wahrgenommen. Ich bin teilweise, also ich meine, kenne ich mich ein bisschen aus, aber ich komme aus Hessen und in Berlin haben eine völlig andere Liturgie als in Hessen. Und ich stand dann im Gottesdienst, ich wusste nicht, was machen die hier eigentlich? Die sind aufgestanden an Stellen, wo ich nie aufstehen würde. Und dann stand einer vorne und sagte, jetzt kommt die Epistel. Ich dachte, hast du einen Furunkel? Es war irgendwie, ich war fremd, ich gehörte nicht dazu. Und dann kam ich irgendwann in eine Gemeinde und da wurde ich wirklich, wie es gerade gesagt wurde, da wurde ich wahrgenommen und mit den Leuten habe ich dann auch angefangen, sofort über Glaubensthemen zu reden, weil ich gespürt habe, denen bedeute ich was. Und in 14 Gemeinden war es völlig wurscht, dass ich da war.
Sie haben auch davon erzählt, von Ihren Berührungspunkten mit der Kirche, dem Thomanerchor. Also Musik ist ja auch was viele Leute in die Kirche bringt, die vielleicht mit den Glaubensinhalten erstmal nichts zu tun haben. Aber gerade als Kind dann in so einem Kinderchor zu singen, bei Ihnen hat das anscheinend nicht funktioniert, aber es kann einem sozusagen die Tür öffnen in Transzendenz.
Ja, aber ich würde sagen, man sollte die Hoffnung nicht aufgeben, auch im hohen Alter noch, ja, kann man zum Glauben kommen. Mhm. Ja, also ich würde auch sagen, was da sozusagen verallgemeinerungsfähig ist an diesen ganzen Erzählungen ist, dass es offenbar sehr schwer ist, den Glauben in einer Direktkonfrontation an den Mann zu bringen. oder an die Frau. Also das ist auch durch viele Untersuchungen gezeigt, ja, dass sozusagen das ganz stark über persönliche Beziehungen, ja, also über Interaktion läuft, darüber, dass man also die Pfarrerin, den Pfarrer sympathisch findet, dass man die Nähe zu Menschen sucht oder auch von Freundinnen und Freunden mitgenommen wird zur Gemeinde. Ich habe selber mal eine Studie gemacht über Kircheneintritte, nicht Kircheneustritte, sondern Kircheneintritte. Und das war die wesentliche eigentlich Erkenntnis, die wir daraus haben ziehen können, nämlich, das läuft nicht einfach über den Glauben, die Annäherung an die Kirche läuft über die Menschen, die einen mitnehmen. Und das würde ich gerne verallgemeinern, dahingehend, dass es offenbar sehr schwer ist, die Inhalte des Glaubens pur zu vermitteln. Sondern, Sie haben das gesagt, mit dem Krippenspiel, ja, im Grunde geht es da natürlich auch irgendwo um Glauben, aber es geht zunächst mal um Spiel. Ja, und bei den Thomanern geht es eben um Musik, ja, oder das Thema Einsamkeit, was viele Menschen interessiert. Also mit anderen Worten, es ist in der modernen Gesellschaft, die hochdifferenziert ist, zu einem Problem geworden, überhaupt Anknüpfungspunkte für den Glauben zu finden. Und da kann man von niederschwelligen Angeboten sprechen oder was auch immer. Aber ganz wichtig ist diese Verbindung, finde ich, zwischen den Glaubensthemen und den Problemen und den Fragen, die Menschen haben, da muss man sozusagen rein und von dort her kann man dann eben auch den Glauben mit ins Spiel bringen. Mhm.
Haben Sie den Eindruck, dass das den Kirchen schwerfällt, Sie aus Innensicht sozusagen auch?
Ich wollte noch eins sagen, also Herr Pollack, Sie kennen ja sicher wahrscheinlich auch viele Studien aus der angloamerikanischen Kirche, die ja sehr deutlich sagen, es gibt ja so einen schönen Leitsatz in der Gemeindeentwicklungsforschung, lautet Belonging before Believing. Mhm. Wir können nachweisen, die Leute fühlen sich immer erst mal einer Gruppe zugehörig, bevor sie dann sagen, irgendwas fasziniert mich hier, wie die miteinander leben, miteinander umgehen, woran die glauben, das möchte ich auch wissen. Aber es ist in der Regel nicht der erste Schritt, ich rede mit dir und dann sagt jemand, Halleluja, jetzt habe ich es verstanden, sondern die Leute wollen sozusagen dazugehören. Ich glaube, wir haben ein echtes systemisches Problem in der Kirche und das lautet nach wie vor, diejenigen, die für Verkündigung und Glaubensvermittlung zuständig sind, sind die Hauptamtlichen. Und solange wir davon nicht runterkommen, wenn die Leute immer denken, da ist doch einer, der wird bezahlt, dass er vom Herrn Jesus spricht, solange wir da nicht runterkommen, ich finde es total spannend, die EKD hat ja letztes Jahr das Themenjahr Sprachfähigkeit im Glauben ausgerufen, weil sie sagt, eigentlich ist das möglicherweise das Hauptproblem unserer Kirche, dass Menschen eben es nicht mehr üben, nicht mehr lernen, aber auch nicht motiviert werden, über ihren Glauben zu reden. Und da zu gucken, wie kann ich konkrete Dinge anstiften. Manchmal sind die auch ganz banal. Bei meinen Gottesdiensten gab es immer nachher ein Kirchcafé und es gab immer eine Regel, die ersten 3 Minuten nach dem Ende des Gottesdienstes, sprich bitte mit jemandem, mit dem du noch nie gesprochen hast. Und dann gab es sofort neue Beziehungen und dann gab es manchmal auch so eine Frage, überleg dir mal, was würdest du sagen, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und das war irre, die Leute waren, ich hätte immer gedacht, wer lässt sich auf sowas ein? Dann haben die angefangen, direkt nach dem Gottesdienst über so ein Thema zu diskutieren. Das heißt, es entstanden Glaubensgespräche ganz niederschwellig zwischen den Menschen. Und da sagen heute Leute noch mir, dass wir immer nach den Gottesdiensten eingeladen waren, selber zu diskutieren. Das hat uns überhaupt mal so einen Weg geebnet, aus einer Beziehung auch über Glaubensfragen ins Gespräch zu kommen.
Das heißt, die Pfarrpersonen müssten Verkündigungsverantwortung abgeben oder teilen?
Ich sage immer, ein guter Pfarrer ist wie ein Trainer bei einer Fußballmannschaft. Und das Tolle ist, der Trainer, das vergessen die meisten, ist nicht auf dem Platz. Der Trainer trainiert die Leute, sodass sie es selber hinkriegen. Martin Luther hatte übrigens ein Predigtverständnis, dass er gesagt hat, ich predige nicht, um den Leuten die Bibel zu erklären, sondern ich predige, damit die Leute in der Lage sind, selber die Bibel auslegen zu können. Luther würde sagen, wenn du 10 Jahre lang Predigen gehört hast und kannst es immer noch nicht selbst, hat dein Pfarrer alles falsch gemacht. Der Job des Pfarrers, der Pfarrerin ist es, dir beizubringen, dass du selber in der Lage bist, mit Gott zu reden und die Bibel zu verstehen. Und das haben wir, glaube ich, ein bisschen aus dem Blick verloren.
Erleben Sie das so ähnlich?
Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich auch als meine Hauptaufgabe, Menschen dazu zu befähigen und denen auch das Handwerk, zum Beispiel zum Beten, in die Hand zu geben. Ich stehe davon und ich habe absolut auch genauso viele Fragen wie alle, die vor der Kanzel sitzen. Und ich habe Handwerk gelernt, ich weiß vielleicht ein bisschen mehr, weil ich Theologie studiert habe, aber ich bin nicht da, um zu sagen, so ist es richtig und so müsst ihr glauben, sondern ich stelle Fragen, ich stelle mich, meine Erfahrung und mein Wissen zur Verfügung und ihr könnt dann für euch etwas daraus machen. Und ich bin alle 2 Wochen bin ich in Kitas und mache da religionspädagogische Arbeit. Und ich bete den Kindern nichts vor, sondern ich sage, wie Gott für sie sein kann, wie eine gute Freundin, wie ein guter Freund, jemand, dem man alles erzählen kann. Und dann befähige ich die Kinder selber zu beten. Und ich sage ihnen, ihr könnt überall beten. Neulich fragt jemand, darf ich auch auf dem Klo beten? Ich sagte,
du nicht.
Ich sagte, wenn es da in dem Moment nötig ist, dann tu es. Ich sage, ihr müsst nicht eure Hände falten. Gott ist überall, Gott hört euch, egal wo ihr gerade seid und wie ihr gerade seid. Sowas ist ja sowas Elementares, ne? Aber oder ich sage Eltern, wusstet ihr eigentlich, dass nicht nur ich euch segnen darf oder nicht nur ich eure Kinder segnen darf, sondern ihr könnt zu Hause eure Kinder segnen, morgens, mittags, abends. Und dann üben wir das. Während Corona, als wir schon wieder taufen dürften, aber mit großem Abstand und mit Masken. Und ich fand es so blöd, dass ich da diesen Familien mit der Maske so begegnen muss und diesen Babys. Da habe ich mit den Eltern Taufen geübt. Wir haben uns mehrmals getroffen, weil ich wirklich dann, mir war dann auch wichtig, dass sie das ein bisschen durchdringen. Was ist jetzt eigentlich die Taufe? Was machen wir? Und ich habe die Worte gesprochen und die Eltern haben ihren Kindern das Wasser auf den Kopf gemacht und ihre Kinder gesegnet. Und das habe ich, das war irgendwie auch so ein Schatz für mich, weil ich damit Eltern, die da vielleicht sonst einfach zu mir in die Kirche gekommen wären, die sich da fremd gefühlt hätten, die aufgeregt gewesen wären, die mir wahrscheinlich gar nicht richtig zugehört hätten, weil bei Taufen sind Eltern meistens mit zig anderen Dingen während des Gottesdienstes beschäftigt, die haben auf einmal sich da richtig mit beschäftigt. Was bedeutet das ihnen? Was machen wir da eigentlich? Und wir haben diese Taufen in den Gärten der Familien oder auf Wiesen gefeiert, was auch bedeutete, die Eltern waren für unseren Gottesdienstort verantwortlich. Ich bin da nur mit der Taufschale hingekommen. Oder einmal haben wir auch die Salatschüssel der Familie benutzt, weil ich die Taufschale vergessen hatte. Aber und das war so was Besonderes, weil Familien die Taufe und nicht nur das Fest danach, sondern diesen Gottesdienst, diese Handlung sich zu eigen gemacht haben. Und das war ein richtiger Schatz während Corona für mich als Pastorin. Dann habe ich die Gemeinde gewechselt. Und da muss ich erst mal zusehen, dass ich samstags taufen darf und nicht nur sonntags.
Ja, ich würde gerne sagen, wie mir es geht, wenn ich in den Gottesdienst gehe, was ich des Öfteren mache. Und ich bin eigentlich ganz froh, wenn es da eine Person gibt, die die Liturgie beherrscht, die in der Lage ist, auch den Segen ordentlich zu sprechen. Ja, und ich finde das angenehm, dass ich mich da sozusagen dem überlassen kann, was dort abläuft. Ich habe nicht das Bedürfnis, sozusagen da selber aktiv zu werden, sondern ganz im Gegenteil. Da wird mir was gegeben und viele Menschen empfinden das eben genau so, dass sie gewissermaßen eigentlich als Konsumenten in die Kirche gehen. Das kann man natürlich ja, für ungenügend halten, aber ich würde auch sagen, man sollte das Recht dieser Konsumentenhaltung nicht vollkommen negieren, sondern sagen, da gibt es Menschen, denen ist das irgendwie schon von Bedeutung, vielleicht nicht von allzu großer Bedeutung, aber die gehen da immerhin gelegentlich mal hin, ja, und das ist ja auch ein Schatz, den die Kirche hat, dass sie über die richtigen Formeln verfügt, dass sie ja, in der Lage ist, auf Bibelzitate zurückzugreifen, die in die Situation der Menschen hineinsprechen können. Es ist auch durch eine ganze Reihe von Studien, ich habe hier meine Aufgabe als Wissenschaftler zu sprechen, ja, also durch eine ganze Reihe von Studien belegt, dass die Pfarrperson die entscheidende Person ist für den Kontakt zur Kirche. Also darüber läuft ganz viel. Und wenn das nicht der Fall ist, ist die Bindung an die Kirche geringer. Also man sollte sozusagen die Fachpersonen oder die Fachpersonen nicht unterschätzen. Das sind die Mittlergrößen. Ja? Und in meinen Augen sie sind auch, Herr Vogt, Sie sind doch angestellt bei der Kirche. Ne? Ja? ich sage da mal so nebenbei, ja, es gehört, als Soziologe beobachte ich das, ja, dass sie im Grunde genommen eigentlich ihr Geld von der Kirche erhalten. Zugleich demonstrieren sie Rollendistanz. Das gehört zur Rolle dazu. Ja. Das ist sozusagen ein Teil der Rolle, dass man sagt, ich bin anders. Und ich bin nicht so, dass ich da sozusagen all dem entspreche, was die Menschen vom Pfarrer erwarten. Und das ist auch sehr wirksam. Auch der Papst, ja, hat das ja genauso gemacht, ja, der gerade gestorbene Papst. Aber man sollte doch auch sozusagen beide Seiten sehen. An vielen Stellen erwarten die Menschen genau dasjenige, dass einfach dasjenige, was immer abgelaufen ist, weiterläuft. Also auch die Konfessionslosen, ja, die sozusagen ganz weit draußen stehen, die mit Kirche gar nichts zu tun haben, sagen, die sollen da mal ruhig beten. Ja, das sind, also die sollen ihre Gottesdienste abhalten. Da soll Kommunikation mit Gott stattfinden. Und im Augenblick brauche ich das nicht, das interessiert mich nicht. Aber gelegentlich kann ich hingehen und das muss dann auch sozusagen ja, in einer bestimmten Form, in einer bestimmten Ordnung ablaufen. Und man muss sich irgendwie darauf verlassen können, ja, hier findet die geistliche Kommunikation statt.
Aber wenn man als passive Konsumentin in die Kirche geht, ist man ja auch schneller abgemeldet. Also wenn ich da sozusagen mich nicht engagiere, dann ist ja der Weg raus auch viel einfacher.
Ja, ich bin ja froh, wenn ich dann nicht dabei sein muss. Ja. Also das würde mich da vollkommen überfordern, da sozusagen jetzt die Kollekte einzusammeln. Also ich gehe da gerne hin, lasse mir das sozusagen auch sagen und das bedeutet mir auch was. Aber man muss sehen, dass viele Menschen diese Haltung haben, dass sie gar nicht die Gemeinschaft so stark suchen, weil die Gemeinschaft ja auch immer etwas Forderndes ist. Etwas, wo man sich selber sozusagen auch durch die anderen gesehen sieht, auch zum Teil kontrolliert sieht. Da muss man irgendwie bestimmte Normen einhalten. Also ich finde es legitim, dass man sozusagen da auch als anonymer Christ ja, in der Kirche auftaucht.
Machen Sie die Erfahrung, dass die neuen Ideen angenommen werden, dass die Leute da Lust drauf haben? Oder würden Sie sagen, ja, da sind schon viele, die gerne anonyme Christen in der Kirche sind?
Also erstmal, ich würde schon an vielen Stellen vehement widersprechen, weil ich glaube, die Leute gibt es. Und es ist auch gut, wenn wir als Kirche uns Gedanken machen, dass diese Leute sich bei uns auch wohlfühlen. Mein Verdacht ist aber, die werden weniger. Und das sind eher die, die gehen. Wenn wir neue Leute gewinnen wollen, die kommunizieren heute anders. Und ich will ja auch nicht die Pfarrerin, den Pfarrer aus der Verantwortung rausnehmen. Deswegen habe ich dieses Bild des Trainers gebracht. Jeder Fußballfan weiß, eine Mannschaft ist nur so gut wie der Trainer. Aber der Trainer ist immens wichtig. Das heißt, nochmal, ich will von der anderen Seite, wir müssen auch nicht gucken, dass wir nicht jetzt nur Extreme gegeneinander halten. Das Spannende ist ja, als ich in meine Gemeinde kam, dachte ich am Anfang, mein Gott, diese Lesung des Bibeltextes, das ist ja grauenhaft. Warum? Weil wie in den meisten Gemeinden, die Lesung macht immer einer aus dem Kirchenvorstand. Und da habe ich in der nächsten Sitzung gefragt, wem von euch macht denn das Vorlesen des Bibeltextes Spaß? Es meldete sich keiner. Und da habe ich gedacht, das merkt man. Ja. Es gab aber in der Gemeinde zwei professionelle Schauspieler, eine Schauspielerin, einen Schauspieler. Die haben gesagt, wir machen das. Wir spielen in Frankfurt am Theater. Wir sind bereit, euch regelmäßig sonntags die Lesung zu machen. Das war ein Traum. Und wenn die nicht konnten, habe ich lieber Rufus Beck die Bibel vorlesen lassen und habe es eingespielt. Weil ein Text kann atmen oder er kann sozusagen wie eine bleierne Wüste vor mir ausgelegt werden. Und ich wünsche mir, dass unsere Texte, dass die leben. Und das tun sie. Und sie können auch kaputt gelesen werden. Also in diesem Fall war es für unsere Gemeinde total wichtig. Ja. Wir haben, und ich will noch einen Satz sagen. Vor ein paar Jahren hatte ich Studienurlaub 3 Monate. Und ich habe dann bei der Kirchenleitung angerufen und habe gesagt, ich möchte bitte, dass wir keine Vertretungspfarrerinnen und Vertretungspfarrer kriegen. Ich glaube, die Gemeinde kann das alleine. Da haben sie gesagt, das geht gar nicht von der Kirchenordnung her. Und da hat die Oberkirchenrätin ernsthaft gesagt, ich darf es Ihnen nicht erlauben, aber ich verbiete es Ihnen auch nicht. Tun Sie mir nur einen Gefallen, reden Sie mit niemandem drüber. Ich habe gesagt, okay, das ist ein Deal und dann habe ich die Pressemeldung rausgeschickt. Und dann hat die Gemeinde sensationell 12 Gottesdienste völlig allein gefeiert. Wenn man meine Gemeinde heute fragt, was war die kostbarste Zeit, würden die alle sagen, die Zeit, als wir zum ersten Mal herausgefordert waren, selbst über unseren Glauben zu reden. Ich habe mit denen Workshops gemacht, wie mache ich einen guten Segen? Also Herr Pollack, ich gebe Ihnen sofort recht, man kann einen Segen vermiesen. Ich kenne aber auch Kolleginnen und Kollegen, die es vermiesen, sodass es mir nicht gefällt. Und es gibt aber Ehrenamtliche, die können das total toll. Sofort eins, ich möchte einen tollen Segen haben, das können aber nicht nur Hauptamtliche. Das können auch Leute und viele üben es auch. Ich habe früher viele Kurse gemacht für Körpersprache im Gottesdienst. Und mit Leuten dann zu arbeiten, ist total schön. und gerade die Schauspieler. Und wenn man meine Gemeinde heute fragt, wenn sie sagen, diese Zeit, in der wir gelernt haben, selbst über unseren Glauben zu reden, und das ist ja unser Thema, die sagten dann auch, seit ich das im Gottesdienst selber gemerkt habe, dass ich es kann, rede ich auch mit meinen Kindern, meinen Enkeln darüber. Und ich habe mir im Nachhinein, als ich zurückkam, alle 12 Gottesdienste angeschaut. Das war toll. Die waren übrigens auch voller als alle anderen, weil alle sagten, oh, da hat der Karl-Heinz predigt, da gehe ich doch mal hin.
Da waren sie nicht verletzt?
Überhaupt nicht. Der Gag ist im Gegenteil. Die ganzen Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, wenn dein Projekt funktioniert, dann braucht es uns ja nicht mehr. Aber das stimmt nicht. Ich sage mal so, in den 15 Jahren, in denen ich vorher Pfarrer war, hat sich nie eine Sau von mir einen biblischen Kommentar ausgeliehen. Aber jetzt, wo die wussten, sie sind selber dran. In den Wochen, bevor ich weggefahren bin, hat jeden Tag mindestens zweimal an meiner Tür geklingelt. Jemand sagte, boah, in 4 Wochen bin ich dran. Kannst du mir ein bisschen Material leihen? Gib mir mal einen theologischen Kommentar zu dem Text, den wir haben. Und dann, ja, ich habe schon eine Idee. Also jeder Gottesdienst wurde in Gruppen von 10 Leuten vorbereitet. Deswegen war es auch ein Team. Und ich sagte dann, wir haben schon eine Idee. Wie findest du das? Also als Theologe kann ich wirklich sagen, nie so gefragt, wie in dieser Zeit, in der die Leute sich vorbereitet haben auf das Selbstständigwerden. Ja, also... Also und nochmal, auch da war weiter die Chance, wenn er sagt, ich will nicht mit, meine Leute haben es ja alle freiwillig gemacht. Dann konnte er einfach gerne als Konsument kommen. Aber für mich war die, am Schluss haben da wirklich 12 Gottesdienste, 10 Leute, 120 Leute selbstständig gelernt, über ihren Glauben zu reden. Und das hat die Gemeinde fundamental verändert. Und viele von denen, die vorher nur sagten, ich bin so am Rand, haben gesagt, jetzt wo ich Teil des Geschehens bin, komme ich viel lieber hin und ich weiß auch wirklich, was hier passiert.
Also das ist nicht nur ein Angebot für die Hochengagierten, die sowieso den Weg schon finden in die Kirche? Oder, weil die Frage ist ja auch, wie kriegt man die Leute, die sagen, am Rand stehen, aber auch wirklich weit weg vom Rand stehen sozusagen?
Ja, das ist nochmal ein anderes Thema. In diesem Fall waren es natürlich schon Leute, die sagten, ich habe auch Lust, einen Gottesdienst zu feiern. Aber auch da kam es vor, dass jemand sagte, ich habe noch meinen Nachbarn gefragt oder bei uns die Herde aus dem Tennisverein, die macht auch mit. Also das ist wirklich passiert, nicht, aber von den 120 waren vielleicht 15 Leute, die sagten, ich hatte vorher gar nichts mit zu tun, aber ich habe gehört, hier kann ich mal selbst gestalten. Oder auch Leute, die sagten, nee, also ich will da nicht an der Predigt teilhaben, aber ich bringe mich mit meiner Musik ein. Oder auch jemand, der sagte, ich kann tanzen, passt das, dass ich in einem dieser Gottesdienste tanze? Also die Leute haben auch angefangen, Gottesdienst nochmal neu zu denken, nämlich ganz klassisch im paulinischen Sinne, jeder bringt was mit. Paulus sagt ja nicht, einer bereitet alles vor für die anderen, sondern wenn ihr Gottesdienst feiert, soll bitte jeder was dabei haben von dem, was ihn bewegt und das einbringen. Also im Grunde sind wir mit dem, was wir im Neuen Testament über Gottesdienst lernen, sind wir meilenweit entfernt. Und da ein bisschen zurückzugehen und den Leuten Mut zu machen, überleg mal, was kannst du einbringen? Und auf einmal merken Leute, natürlich, ich kann im Gottesdienst auch ein Bild malen. Ich habe eine Frau in der Gemeinde gehabt, die konnte wunderbar zeichnen. Er hat gesagt, ich habe schon mal ein Bild gemacht zu dem Thema. Das stand dann neben dem Altar und Leute konnten schon beim Reinkommen sehen, das ist heute unser Thema. Hat Leute total begeistert, dass sie sozusagen auch mit verschiedenen Sinnen dann angesprochen wurden. Also da Leute einbinden, ich glaube, da machen wir uns doch gar nicht bewusst, was wir für Riesen auch Schätze in den Gemeinden haben. Und wenn die Leute merken, ich kann mit dem, was mich genuin auszeichnet, anfangen, über meine Glaubensfragen, vielleicht auch über Hoffnung, aber auch über Zweifel zu reden, dann ist, also habe ich es mehrfach erlebt, wird so eine Gemeinde richtig lebendig.
Sie wollten da noch darauf antworten?
Ja, zwischen, also diese riesengroße Spanne zwischen dem, dass wir das, was Tradition ist, was von Menschen geliebt wird und gebraucht wird, die Liturgie, dass wir es aufrechterhalten und denen, die nicht kommen oder so selten kommen, dass sie Liturgie, also dass sie gar nicht wissen, wann muss ich aufstehen, aber dass sie auch gar nicht wissen, was bedeutet das. Also dass sie den Gottesdienst gar nicht durchdrungen haben. Als ich vor 3 Jahren in meine Gemeinde kam, da hatte ich gleich eine Woche später Beerdigung. Okay, da kam ich zu der Frau, zu der Witwe und ihre allererste Frage an mich war, glauben Sie wirklich an Christus? Und dann, bevor ich also mein Gespräch beginnen konnte, musste ich ihr erstmal beweisen, im Gespräch, ja, ich glaube an den Auferstandenen. Und dann erzählte ich im Gemeindebüro davon und dann sagte meine Kollegin, ja, das ist Frau, die ist sehr wichtig. Okay. Dann hatte ich darauf Gründonnerstag. Gründonnerstag ist in unserer Gemeinde seit 50 Jahren, wird es immer gleich gemacht. Und da kamen immer die gleichen 12 Menschen. Darauf hatte ich überhaupt gar keine Lust. Und ich wollte auch nicht, also ich wollte nicht deren Tradition kaputt machen, aber ich wollte auch, dass sich da andere Menschen eingeladen fühlen und kommen wollen. Und ich hatte, ich war so voller Ideen. So Anfang, also ich war nicht Berufsanfängerin mehr, aber so neue Gemeinde, neue Möglichkeiten, Grenzen austesten, wie weit darf ich hier eigentlich gehen, habe ich also alles umgeschmissen, anders gemacht. Das Jahr darauf wieder. Tatsächlich kamen die, die sonst auch kamen, auch, aber auch neue Leute kamen dazu. Aber nur, weil ich auf Instagram sehr viel davon erzählt habe. Und dann bekam ich aber im letzten Jahr von dieser Frau, die erste Frau in der Gemeinde war, mit der ich in Berührung kam, eine E-Mail. Frau Teske, Sie haben mir Gründonnerstag kaputt gemacht. Das hatte gesessen. Das habe ich monatelang mit rumgeschleppt. Dieses Jahr wollte ich Gründonnerstag nicht machen. Aber ich musste, weil die anderen auch nicht wollten. Die wollten lieber die anderen Gottesdienste haben. Es fiel mir so schwer, mich auf Gründonnerstag, auf diese Planung, auf diesen Gottesdienst einzulassen, weil es mir so leid tat, dass ich dieser Frau ihren Gründonnerstag kaputt gemacht habe. Aber ich wollte ja auch, dass sich andere Menschen angesprochen fühlen und ich wollte es moderner machen und ich wollte es so machen, wie auch ich gerne feiere. Und es war so ein großer Spagat für mich. Ich habe dann das so gut wie möglich geplant und dann bin ich zu ihr hingefahren und habe gesagt, Frau, wollen Sie dieses Jahr nochmal kommen? Ich würde mich so freuen, wenn wir es nochmal probieren. Und dann kam sie auch, Gott sei Dank, und dann sagte sie auch hinterher, es war heute schön, Gott sei Dank. Das ist auch so eine Frau, die gibt mir immer, wenn ich segne, direkt Rückmeldung. Wenn die in Gottesdienst zu mir kommt, dann denke ich, oh mein Gott, hoffentlich mache ich heute den Segen richtig. Sie stört sich daran, wie ich meine Hände halte. Und sie sitzt dann schon, dann macht sie sich gerade, wenn ich mich zum Segen vorbereite, und dann guckt sie mich an und manchmal nickt sie mir aufmunternd zu. Und einmal hat sie mich direkt zurückgesegnet, weil sie, glaube ich, weil es ihr leid hat, dass ich nicht gesegnet werde. Und die gibt mir nach dem Gottesdienst immer die Rückmeldung. Und ich habe schon meine Kolleginnen gefragt, wie macht ihr das mit euren Händen? Und dann haben wir nochmal geübt. Und neulich kam sie und es war für mich das größte Lob überhaupt. Frau Teske, heute haben Sie Ihre Hände richtig gehalten. Und diese Frau ist für mich ein Marker. Ja, also diese Frau ist für mich, weil die mir so viel Rückmeldung gibt. Die anderen, die gehen nur raus und sagen, oh ja, schön war es heute. Oder nächstes Mal bitte wieder lauter reden. Aber die gibt mir tatsächlich richtig Rückmeldung, konstruktive Rückmeldung, die mir auch manchmal eben wehtut. Und die ist mein Marker dafür, wenn die zufrieden aus dem Gottesdienst rausgeht, dann habe ich die, die diese Liturgie, die das Klassische brauchen, vielleicht happy gemacht. Oder habe ich denen das gegeben, was die sich wünschen und was die in einem Gottesdienst brauchen. Und dann habe ich aber eben die Konfis, für die so ein Gottesdienst nicht gemacht ist, aber die da hingehen müssen, weil sie ihre Unterschriften brauchen. Und dann freuen wir uns, oh, heute waren wieder so viele Konfis da. Ja, aber da brauchen wir uns nicht freuen, weil die wurden gezwungen, hinzukommen. Und wenn ich aber für die auch was mache und wenn denen, die müssen ja immer so, ich muss ja unterschreiben und da müssen die ein bisschen was ausfüllen immer auf ihrem Zettel und wenn da steht, heute war der Gottesdienst interessant oder heute hat er Spaß gemacht oder so, dann bin ich auch glücklich, weil ich weiß, heute haben auch die Konfis, für die dieser Gottesdienst nicht gemacht ist, haben die auch was mitgenommen. Also diese Spannung ist so riesengroß und von uns Pfarrpersonen dann zu verlangen, dass wir alle glücklich machen, das ist unmöglich, das können wir nicht. Wir können nicht alle ansprechen, wir können nicht für alle da sein und wir können nicht für alle die richtige Pfarrperson auch sein, so traurig wie das ist.
Ich würde gerne nochmal auf die Generationenfrage zurückkommen. In meiner Recherche hatte ich auch das Gefühl, mir haben dann Leute davon erzählt, die ältere Generation, wie es ihnen früher ging. Und das wurde ja anders vermittelt damals. Damals war der Zwang größer. Also man konnte sich nicht einfach so selbstbestimmt für alles Mögliche entscheiden. Das hatte alles andere Konsequenzen, als das heute hat. Herr Pollack, was würden Sie sagen? War der Druck damals zu groß für selbstbestimmte Glaubenswege und heute?
Ja, das ist genau ein ganz wesentliches Ergebnis auch dieser Studien, die ich erwähnt habe. Ja. Man kann beobachten, es gibt sozusagen zwei Prozesse, die parallel laufen und auch zusammengehören. Auf der einen Seite gibt es eine Abschwächung der Wirksamkeit der religiösen Sozialisation in den Familien. Und damit zusammengeht aber auch eine Modifikation des Glaubens. Und ich würde das folgendermaßen interpretieren. Man redet jetzt sozusagen nicht mehr so vollmundig von dem, woran man glaubt, ja, an den Auferstandenen. Oder ja, dass Gott die Welt geschaffen hat und dass alles auf das Gericht zuläuft. Also all diese ganzen dogmatischen Aussagen werden zurückgenommen. Das ist sozusagen zu beobachten. Das zeigt sich auch darin, also früher hat man wegen mir zum Beispiel am Abend gemeinsam gebetet. Ja. Jetzt gibt es auch noch ein Gespräch am Abend. Man lässt den Tag ausklingen, man redet über den Tag und dann sagen die Eltern, das ist meine Form des Gebetes. Man betet aber nicht mehr. Ja. Aber es kommt zu einer Art Verflüssigung der Glaubensinhalte oder auch, man spricht nicht mehr davon, dass man an Gott so glaubt, wie es die Bibel sagt, ja, dass er sozusagen eingreift und dass man sich vor ihm zu verantworten hat, dass er bestimmte moralische Forderungen hat, sondern man sagt, ja, da gibt es ein Wesen, was für dich da ist, was nur für dich da ist, ja, was du auch ansprechen kannst und denke daran, du bist nicht allein. Also das sind solche Formulierungen, wo man sagt, naja, das ist vielleicht nicht ganz dementsprechend, was die Theologie sagen würde. Also da gehen zwei Prozesse zusammen. Einmal sozusagen dies, dass die Fähigkeit der Eltern, den Glauben weiterzugeben, zurückgeht. Und man versucht aber etwas zu bewahren, indem man es verdünnt, indem man es unbestimmter macht, vage macht. Und dadurch kann man daran irgendwie festhalten. Aber natürlich, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Die Kraft dieses unbestimmten Glaubens ist nicht vergleichbar mit der Kraft des Glaubens aus der Tradition heraus. Das ist ein sehr nüchternes Ergebnis. Ja? Also Sie bemühen sich darum, sozusagen neue Formen, dialogische Formen zu finden, um die Menschen anzusprechen. Und ja, da kommt auch vieles, was gewissermaßen Zeitströmungen aufnimmt, mit hinein. Großartig, das spricht die Leute an. Aber man muss sagen, dass eben, wenn man danach fragt, inwieweit diese unbestimmten Formen des Glaubens dann die Lebensführung auch beeinflussen, da sind die Effekte, das kann man wirklich auch zeigen, empirisch zeigen, ja, sind geringer, als wenn jemand sagt, ja, aber für mich ist der Herr auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden und das will ich weitergeben meinen Enkeln. Ja? Also das ist sozusagen, da sind zwei Prozesse ja, miteinander verbunden und das tut einem weh. Mhm. Das tut einem weh, weil man sozusagen so viel Gutes tut. Ja? Herr Vogt, Sie haben das ja geschildert. Ja? Die ältere Frau, also sie haben mir nicht entsprochen, aber die Jüngeren kommen. Also sie haben ja auch sozusagen die Menschen erreicht damit. Aber man muss schon sehen, dass ich auch die Inhalte des Glaubens, die Form des Glaubens, die Effektivität des Glaubens, wenn man das überhaupt irgendwie in dieser Begrifflichkeit bringen kann, ja, das ändert sich auch. Und das, also ich will einen letzten Gedanken noch, das können die Fachpersonen nicht auffangen. Man muss das ganz nüchtern sehen. Also wir haben so großartige Pastorinnen und Pastoren in der Kirche. Ich will die mal sozusagen, das sieht man ja, ja, wenn man also in den Gottesdienst geht oder wenn man mit den Leuten spricht. Ja, das sind patente Leute, die wirklich irgendwie voll im Leben stehen, aber auch voll im Glauben stehen. Und trotzdem, obwohl das so ist, obwohl wir diese großartigen Pastorinnen und Pastoren haben, geht die Bindung an die Kirche zurück und zwar dramatisch zurück. Ja. Und das zeigt, da kann es wirklich begnadete Pastorinnen und Pastoren geben, aber wir haben es hier mit einem Trend zu tun, der über die Kirche hinausgeht. Und darüber müssen wir eigentlich reden. Ja? Wenn die Kirche sozusagen diesen Trend aufhalten will, dann reichen kirchenspezifische Mittel offenbar nicht aus.
Das heißt, es geht ums konkrete Sprechen, also um konkrete Bilder, die man weitergibt?
Und ja, das ist ja das Besondere. Wenn man also in den Untersuchungen, ja, hat man also auch solche traditionalen Familien sich angeschaut, wo man konkrete Gottesbilder, ja, versucht, an die Kinder oder auch an die Enkel weiterzugeben. Die Folge ist, dass die Kinder sich davon nicht angesprochen fühlen. Sie sagen, das ist nicht meine Welt. Ja? Oder ich bringe jetzt mal ein Beispiel aus einer Untersuchung, dass die Familie ist hochkirchlich und man betet wenn man Mittag isst. Dann lädt einer von den Kindern seine Freundinnen und Freunde ein und sagt, aber bitte heute nicht beten. Das ist ganz, also die leben sozusagen in einer anderen Welt. Man kann diese konkreten Glaubensvorstellungen gar nicht an die Kinder heranbringen, sondern wenn man das macht, und das zeigen auch die Untersuchungen, dann gibt es enorme Spannungen innerhalb der Familie. Ja, also im Grunde genommen, die Eltern wollen ja den Kindern ihre Entscheidungsfreiheit, ihre Autonomie nicht nehmen, sondern sie nehmen darauf Rücksicht. Und um sozusagen dem Vorstellungshorizont der Weltdeutung der Kinder zu entsprechen, müssen sie ihre eigenen Glaubensvorstellungen an die Lebenswelt der Kinder anpassen. Und da passiert was. Da geht auch was verloren.
Mhm. Frau Teske? Und gleichzeitig, auf jeden Fall, so erlebe ich das auch in meiner eigenen Familie, wenn meine Geschwister einen neuen Partner mitbringen oder so und die sind, oh, deine Schwester ist Pastorin und müssen wir jetzt beten, dann sage ich immer, so schön, dass du heute das erste Mal bei uns bist, du darfst unser Gebet sprechen. So, aber wir beten dann natürlich nicht. Also, aber eigentlich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir leben ja auch als Kirche in so einer Zeit, in so einer Gesellschaft, wo viel zu viel möglich ist. Also alles ist ja nach allen Seiten hin so offen, dass man sich als einzelne Person total schnell verloren fühlt. Dass man nicht weiß, was will ich eigentlich? So, wo will ich eigentlich mit meinem Leben hin? Will ich eine Beziehung führen oder vielleicht lieber doch nicht? Also alles ist ja so offen, niemand will sich mehr richtig festlegen. Und kann sich vielleicht auch nicht festlegen, weil es zu viele Möglichkeiten auf dieser Welt für uns gibt. Und gleichzeitig, also immer diese Gleichzeitigkeiten, und gleichzeitig ist in uns allen ja eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht danach, irgendwo Halt zu haben, von irgendjemandem geliebt zu werden, irgendwo hinzugehören, vielleicht zu einer Gemeinschaft, zu einer einzelnen Person. Und da ist Spiritualität ja ein ganz großes Thema. Also das Thema Spiritualität boomt ja. Wenn man sich im Internet umschaut, das ist jetzt nicht Spiritualität, aber so Hexen und so, das ist total der große Trend, der da kommt. Und wenn man aber auf die Kirche guckt oder auf den christlichen Glauben, dann sind es, wie überhaupt auch in unserer Gesellschaft, sind es christliche Strömungen oder auch christliche Freikirchen, christliche Kirchen, die ein Schwarz-Weiß-Denken vorleben. Die also Menschen, die sich vielleicht vollkommen verloren fühlen in dieser Welt, weil es zu viel gibt, einfache Antworten geben. Also wenn du an Gott glaubst, so wie wir dir das hier erzählen, dann bist du gut und du bist gerettet und die anderen, die sind falsch und die wird Gott bestrafen. Also dieses Schwarz-Weiß-Denken und dieses Gut und Böse, diese Pole, die wir überall in unserer Gesellschaft beobachten, die gibt es natürlich auch im Glauben und die gibt es auch in der Kirche. Und die sagen können, so ist es richtig und so ist es falsch, die bekommen immer mehr Zulauf, weil die eben diese einfachen Antworten haben. Und wenn ich ehrlich bin, ich sehne mich auch danach, dass mir einer sagt, mach das mal so und so und dann läuft das alles. Da bin ich ja auch nicht gefeit vor. Und das Problem, das Kirche hat oder Landeskirchen, landeskirchliche Gemeinden ist, dass wir in der Regel A, nicht uns dazu bekennen, auch mal zu sagen, so ist es und da wird es ein Gericht geben und wir glauben an den Auferstandenen. Und dass wir versuchen, es so vielen Menschen möglichst recht zu machen und dass wir aufweichen, damit Menschen wieder den Zugang zur Kirche oder zu unseren Gemeinden finden. Und es ist vielleicht, ich will daran festhalten, weil ich nicht dieses Schwarz-Weiß für uns in unserer Gesellschaft und auch nicht in unserer Kirche will. Aber es macht natürlich alles viel komplizierter, dass wir so offen sind und sagen, da müsst ihr jetzt mal selber wieder eure Antworten finden. Da sind wir ja nur ein Teil im Leben der Menschen mehr, die sagen, nee, wir sagen euch jetzt nicht, wie es gemacht wird, sondern da müsst ihr euch jetzt wieder selber auf den Weg machen. Das ist schwer. Das ist eine Anforderung und das ist auch eine Anfechtung an Menschen, ja. Also, und das ist das Problem für uns landeskirchliche Gemeinden, glaube ich.
Wir sind schon kurz vorm Ende und ich habe leider noch ein paar Fragen auf dem Zettel. Aber
ich noch einmal trotzdem darauf reagieren?
Wenn Sie sich kurz fassen könnten, wäre das super. Ja, gut.
Also ich stimme Ihnen, Herr Pollack, sofort zu. Ich glaube, wir brauchen nicht weniger, wir brauchen deutlich mehr Theologie. Wir brauchen auch, dass Leute wieder wissen, worum geht es eigentlich. Da, genau. Gleichzeitig glaube ich, dass die Leute mit Recht misstrauisch sind, wenn sich einer hinstellt und sagt, so ist es. Aber was ich erlebe, ist tatsächlich, dass Leute, die wollen eigentlich nicht sozusagen, dass man sagt, das ist die Wahrheit und das nicht, und du bist gut oder böse, sondern dass es auf einer Erfahrungsebene daherkommt. Also das, was ich auch sagen kann, ich sage dir nicht, was insgesamt richtig ist, sondern ich sage dir, was ich für mich als gut erlebe, was mich durch ein Leben trägt, davon möchte ich erzählen. Und ich sage nicht, wenn du das nicht glaubst, dann bist du auf jeden Fall verloren, sondern ich sage, ich merke, in meinem Leben tut das einfach unfassbar gut. Und ich glaube, diese Erfahrung ist ganz kostbar. Und dann, das ist eigentlich unser Thema. Wie reden wir? Ich will noch ganz kurz eine Aktion erzählen, die wir gemacht haben. Wir haben bei uns, wir haben den Konfirmanden gesagt, wir laden euch ein, dreimal im Konfirmandenjahr trefft ihr euch mit Leuten, die über 80 sind, und dann zählt ihr euch gegenseitig euer Leben. Und die 80-Jährigen erzählen euch mal, was sie durch ein Leben getragen hat. Das haben die gemacht, und am Ende des Konfirmandenjahres habe ich alle Konfirmanden gefragt, das war damals noch ein Riesenkurs, 45 Leute, was war für euch das Kostbarste? Und ich dachte, übernachten in der Kirche, das Rockkonzert, die Konfi-Freizeit. Alle 45 Konfirmanden sagten einstimmig, das Tollste waren diese Gespräche mit den alten Leuten, die von ihrem Leben erzählt haben. Mhm. Und die Alten sagten, das war toll, dass die wirklich Interesse hatten, zu wissen, was uns durchs Leben getragen hat. Und die haben wirklich angefangen, miteinander zu reden. Also ich glaube, wir müssen als Kirche uns auch einfach mal Dinge einfallen lassen, wie wir solche Gespräche fördern. Und wenn die Leute es dann machen, merken sie, wow, es tut beiden gut, den Jungen und den Alten.
Ja, da haben Sie jetzt meine Abschlussfrage schon fast vorweggenommen. Weil es fällt ja auch auf, also einerseits schaut die ältere Generation fragend auf die Jüngeren und ist ein bisschen, ja, fragt sich, warum übernehmen die Jüngeren nicht das, was uns so wichtig ist. Aber die Jüngeren schauen ja auch fragend auf die Älteren und wundern sich, was machen die da eigentlich auf dem Kirchentag? Und ne, also da gibt es ja auch viel Unverständnis. Und die Frage ist jetzt, wie man dieses gegenseitige Unverständnis produktiv machen kann und zu einem Ausgangspunkt für Austausch. Sie haben jetzt schon ein Beispiel genannt. Was würden Sie sagen?
Also ich würde sagen, ganz wichtig ist, genau was Sie auch gesagt haben, ja, dass man von seiner eigenen Erfahrung spricht. Es lässt sich nicht transportieren, dass man von oben herab sozusagen sagt, was der Fall ist und was gut und was böse ist. Das ist aber innerhalb der Kirche auch in meinen Augen längst durch. Also das wird ja von den meisten, natürlich, klar, die Kirche ist eine lernende Institution. Ja, sie gehören dazu. Ja, ja, sie haben auch gelernt. Und insofern würde ich sagen, also das ist ganz klar, man kann sozusagen nicht von einem autoritären Standpunkt her sprechen, und das macht die Kirche in meinen Augen weitgehend nicht mehr. Was ich aber insgesamt hier sozusagen auch noch für wichtig halte, ist, wir sollten auch die Kirche nicht überfordern und auch die Pfarrpersonen nicht überfordern. An vielen Stellen machen sie gute Arbeit und sie sind dialogisch, sie sind auf die Bedürfnisse der Menschen orientiert, sie hören zu, sie gehen darauf ein, sie probieren neue Gottesdienstformen aus, und trotzdem, ja, bringt es sozusagen nicht unbedingt die Menschen dazu, stärker zu glauben, mehr zur Kirche zu kommen und so weiter. Ja. Ich würde sagen, man muss jetzt wirklich über die Ursachen für Entkirchlichung und für Säkularisierung sprechen, die nicht nur im kirchlichen Handeln liegen. Ja. Und wenn man was ändern will, dann muss man sich mit diesen Ursachen beschäftigen. Ja, also es reicht nicht aus zu sagen, also wenn ich es so mache, dann kommen die Leute. Und wenn ich es so nicht mache, kommen sie nicht. Da gibt es sozusagen Trends. Sie hatten davon gesprochen, die Menschen haben so viele Möglichkeiten in der Gesellschaft. Ja? Das ist mal ein Trend. Ja? Sehr viele Selbstverwirklichungsmöglichkeiten in der Freizeit, in der Familie, in der Nachbarschaft, auch im Beruf. So, und Kirche ist ein Player unter vielen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, dass man sozusagen sieht, die Aufmerksamkeit, die Konzentration auf Glaubensfragen wird relativiert, dadurch, dass man so viele andere Dinge tun kann. Und da können sich also begnadete Pastorinnen und Pastorinnen hinstellen. Das wird den Trend nicht umkehren. Und ich würde sagen, die Pfarrpersonen sollten sich auch nicht dahingehend überfordern, dass sie immer charismatisch auftreten. Das ist auch eine Gefahr. Also ich habe selber, bei den Thomanern hatten wir einen wunderbaren Katecheten, hieß das damals. Und das war eine starke Persönlichkeit. Und der hatte also auch mit Bonhoeffer argumentiert, mit dialektischer Theologie. Und es hat uns alle sehr beeindruckt. Und es gab, gerade weil dieser Mensch so charismatisch war, weil er viel angezogen hat, gab es auch viele Gegner. An bestimmten Stellen ist es auch wichtig, also so notwendig die Person und die personale Interaktion ist. Manchmal ist es auch wichtig, die Person zurückzunehmen. Und gerade im Verkündigungsdienst, in der Seelsorge. Ja, also das, ich will nur sagen, also man darf die Pfarrperson, man darf die Kirche nicht überfordern. Man muss sehen, was da sozusagen an anderen Trends noch läuft.
Aber da kann man sozusagen konkret handeln im eigenen Umfeld, in der eigenen Kirche, während man wenig daran ändern kann, dass sich grundsätzlich die Säkularisierung
formt. Das finde ich einen wichtigen Punkt, genau. Und es ist ja auch so, dass viele Pastorinnen und Pastoren sehr zufrieden sind mit ihrer Arbeit, weil sie relativ viel bewegen können in ihrem Umfeld. Ja, das finde ich auch. Ja. Aber es ist zum anderen auch natürlich der Blick auf die gesamte Kirche zu richten. Also diejenigen, die dann in den Gottesdienst kommen, das wissen sie ja. Ja, das sind 3%, allerhöchstens 5% der Kirchenmitglieder, bei den Katholiken noch ein bisschen mehr, aber auch nicht sehr viel mehr. Ja. So, und das heißt, dass man sehr viel Befriedigung daraus ziehen kann, dass man Menschen erreicht, dass man also in der Lage ist, auch einen Unterschied zu machen. Aber an vielen Stellen sieht man eben auch, dass die eigene Arbeit nicht jene Frucht trägt, die man eigentlich damit verbindet. Und da muss man sozusagen auch mal auf die Gesamtsituation schauen. Und ich finde, das ist geradezu eine seelsorgerliche Aufgabe der Soziologie, zu sagen, ihr habt nicht alles im Griff. Mhm. Ja, die Kirche ist nicht der Herr ihres eigenen Schicksals. Mhm.
Frau Teske, Herr Pollack entlastet Sie jetzt ein bisschen von Ihrer großen Verantwortung, aber was würden Sie sagen, wenn Sie das so hören und auch mit der Frage, wie man die Generationen in Kontakt bringt, was fällt Ihnen da ein?
Also immer wieder Orte schaffen, wo alle miteinander ins Gespräch kommen können, das richtig forcieren und, was ich in Gemeinden auch erlebe, keine Konkurrenz zulassen. Also wie oft ich höre, oh ja, wir Senioren, wir bekommen nicht genug. Oder auch, oh ja, wir Konfis, könnt ihr nicht mal was für die Jugend mehr machen? Immer macht ihr nur für die Senioren. Also da ist ja so eine Konkurrenz. Die gibt es vielleicht gar nicht, aber wenn es im Empfinden der Menschen ist, dann ist sie ja real. Erstmal. Und dass man da in der Gemeinde das irgendwie schafft, das Miteinander zu gestalten und nicht darauf zu gucken, was haben wir vielleicht weniger und die anderen mehr, sondern wir sind eine Gemeinde. Und mich entlastet immer total, wenn ich gefragt werde, meinst du, die Kirche wird es noch in 20 Jahren geben oder meinst du, die Kirche stirbt? Dann sage ich immer erstmal, das weiß ich nicht. Aber es liegt ja auch überhaupt gar nicht in unserer Hand. Erstmal ist es nicht unsere Kirche, sondern die Jesu Christi. Und Kirche hat sich immer schon verändert und Kirche wird sich immer verändern und wir erleben jetzt gerade eben intensiv und viel zu schnell vielleicht auch, dass Kirche sich verändert. Wir begleiten diese Veränderung jetzt und wir werden in 10 Jahren sehen, vielleicht auch schon in 2 oder 5 Jahren, wie es gewesen ist. Ich glaube, es wird Kirche immer geben. Ich glaube, es wird Gott immer geben. Für Menschen. Menschen werden immer an Gott glauben, aber Kirche wird einfach anders aussehen. Und wenn wir jetzt sagen, ja, darauf lasse ich mich ein, darauf freue ich mich vielleicht auch auf ein Stück und wow, ich darf Teil davon sein in dieser Veränderung und das jetzt hiermit zu verändern, dann entlastet uns das auch in unseren Gemeinden und dann entlastet es auch Pfarrpersonen.
Vielen Dank. Dann würde ich jetzt an Sie abgeben und an Herrn Günther und Frau Rosendahl mit den Fragen aus dem Publikum.
Ja. Ja, Sie haben viele, viele Fragen gestellt. Vielen, vielen Dank. Wir können leider nicht alle Fragen vorlesen. Dann wäre die Stunde gleich vorbei, die wir noch haben. Ich habe zunächst drei Fragen oder drei Mitteilungen ausgesucht. Erstens, meine Tochter sagte mir, dass sie aus der Kirche ausgetreten ist, weil sie das apostolische Glaubensbekenntnis nicht mehr nachvollziehen kann. Warum wird zu wenig Wert darauf gelegt, den Inhalt im Gottesdienst erklärbar zu machen oder sich auch von bestimmten Glaubensaussagen zu trennen? Frage 1. Frage 2. Ich verstehe Kirche als Werkstatt für meine Lebensfragen. Und das finde ich offen und damit würde die Kirche für mich sehr, sehr einladend werden. Frage nach den Lebensfragen. Und die dritte Frage, ich hätte gern noch etwas über die Möglichkeiten von Social Media zur Glaubensvermittlung gehört. Zunächst die drei Fragen.
Ja, nur noch kurz zur Info, wir machen noch eine halbe Stunde, also nicht, wir werden jetzt keine ganze Stunde nochmal diskutieren. Ja, welche der drei Fragen? Die Frage nach der, ob wir uns von Glaubenswahrheiten trennen müssen. Herr Vogt, vielleicht an Sie.
Ach schön, die tollste Frage für mich.
Gern geschehen.
Ich sag mal so, ein bisschen will ich mal ein bisschen vorsichtig, harsch antworten. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich erlebe ganz oft Leute, die sagen, ja, wenn die Kirche jetzt einfach anders wäre, dann wäre ich immer da. Das ist meine Erfahrung, das stimmt nicht so. Und wenn wir jetzt einfach sagen würden, für dich streichen wir einen Satz aus dem Glaubensbekenntnis und dann kommst du wieder, ich bin da vorsichtig. Also so funktioniert es in der Regel nicht. Trotzdem will ich die Frage aber ernst nehmen und ja, es gibt eine Menge Dinge und da sind wir genau an dem Punkt, wir haben ja vorhin auch über die Pfarrerrolle schon gesprochen. Also ich glaube, wir brauchen endlich mal auch den Mut zu sagen, sorry, neulich schrieb mir auch jemand, toll, dass Sie in Ihrer Predigt nicht die Jungfrauengeburt in Frage gestellt haben. Und da habe ich gesagt, das ist schön, dass Sie so beobachtet haben, um ehrlich zu sein, die Jungfrauengeburt spielt für meinen persönlichen Glauben eine ziemlich nebensächliche Rolle. Und dann kamen wir auch ins Gespräch und habe ich auch gesagt, ja, wir können darüber diskutieren und wir können das auch aus dem Glaubensbekenntnis streichen. Ich finde ohnehin spannend, wenn wir auch mal mit alternierenden Glaubensbekenntnissen arbeiten. Ich habe sogar schon Aktionen gemacht, wo Gemeindeglieder Glaubensbekenntnisse formuliert haben und dann haben die Leute gesagt, spreche es mal mit und fühl mal, bei welchen Formulierungen geht dir das Herz auf und bei welchen Formulierungen sagst du, das ist nicht so mein Ding. Und Leute sagen, solche alternierenden Glaubensbekenntnisse haben mir geholfen, meinem eigenen Glauben auf die Spur zu kommen. Also insofern ja, natürlich kann man beim klassischen Glaubensbekenntnis, und das sollten wir dauernd tun, auch mal überlegen, sind diese Aussagen noch richtig? Beim Glaubensbekenntnis würde ich als erstes fragen, ihr Lieben, was kommt denn da alles nicht vor? Jesus wird geboren und gekreuzigt, gestorben und begraben. Dazwischen war für mich eine Menge, was ich viel spannender finde noch. Was der alles gemacht hat in diesem Jahr, in dem er unterwegs war, darüber würde ich gerne mit den Leuten reden. Also, dass das Glaubensbekenntnis umstritten ist, ist auch theologisch ein alter Hut. Lass uns darüber reden, lass uns auch gerne kontrovers und lass uns aber auch aushalten, dass wir manche Dinge nicht beantworten können und müssen.
Aber könnte mit manchen alten Glaubenswahrheiten auch die Unwilligkeit von jüngeren Leuten zusammenhängen, sich in die Kirche zu begeben, weil man sagt, das ist mit meiner persönlichen liberalen, progressiven Einstellung, vielleicht verdreht man auch Dinge, vielleicht weiß man auch gar nicht so genau, was die Kirche jetzt da sagen würde, aber man geht davon aus, das passt nicht zu mir, das hat mit mir, mit meiner politischen Einstellung nichts zu tun.
Ja, das ist ganz klar. Ja, also es gibt seit den 60er Jahren sehr viele Umfragen, wo die Menschen genau nach diesen Punkten gefragt werden. Also zum Beispiel, ob man daran glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, an die Auferstehung glaubt. Die Jungfrauengeburt wird auch regelmäßig abgefragt. Und inzwischen macht man das nicht mehr, weil man weiß, dass nur ganz verschwindende Prozentsätze da positiv reagieren. Das ist ein ganz wesentlicher Stein des Anstoßes, dass man daran nicht glauben kann. Und ich möchte das gerne noch mal in eine Richtung erweitern. Es gibt in der letzten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung KMU 6, die ja auch breit beachtet wurde, eine Frage, die lautet ungefähr: Wenn die Kirche sich radikal verändern würde, dann wäre ich wieder mit dabei. Nun könnt ihr mal raten, was die Menschen sagen. 80% sagen ja. Und man kann sicher sein, sie sind nicht dabei. Auch wenn die Kirche, sie hat sich ja verändert, die Kirche. Ja, es ist ja erstaunlich, was die Kirche in den letzten 50 Jahren gemacht hat. Ja? Wenn Sie an das Zweite Vatikanische Konzil denken. Ja? Die Kirche hat sich wirklich gewandelt. Also gerade beim Zweiten Vatikanischen Konzil sozusagen eigentlich um 180 Grad gedreht. Von einer Gotteszentriertheit hin zu einer Menschenzentriertheit. Zumindest ist das sozusagen in den Beschlüssen des Konzils so vorgesehen. Und man kann sagen, das ist nicht verwirklicht, das kam nicht an und so weiter. Das kann man alles kritisieren. Aber die Kirche wandelt sich. Und die Menschen sagen, sie müsste sich noch mehr wandeln, natürlich. Immer ist Reformen und Reformation notwendig. Ja. Aber das wird die Menschen nicht dazu bringen, dann zu kommen. Das muss man ganz, ganz nüchtern sehen. Es ist also ein Stein des Anstoßes, wenn man sagt, also an das soll ich glauben, dass Jesus Christus nach 3 Tagen auferstanden ist und dass das Grab leer war. Also da stimmt doch irgendwas nicht. Ja? Das stimmt mit unserem naturwissenschaftlichen Weltbild eben nicht überein. So, und wenn man an diesen Stellen wirklich also versucht, radikal etwas zu verändern, wird es die Sache nicht sehr stark ändern.
Aber es ist ja spannend, wenn ein Soziologe sagt, ich glaube den Leuten nicht, was sie in meinen Umfragen sagen.
Wieso glaube ich? Doch, das glaube ich schon.
Sie haben ja gerade gesagt, 80% sagen, ich wäre dann wieder mit dabei, aber ich glaube denen das nicht.
Das sehen wir ja. Also als Soziologe bin ich nicht darauf angewiesen, sozusagen dasjenige, was die Menschen sagen, ihnen voll zu glauben. Man muss das Selbstverständnis der Menschen ernst nehmen, aber man darf diesem Selbstverständnis nicht auf den Leim gehen. Ja. Und das heißt, in diesem Fall heißt es, also ganz viele Menschen sagen ja genau dies, ja, wenn die Kirche sich ändert, dann bin ich mit dabei. Die Kirche hat sich geändert, aber immer mehr Menschen sind nicht dabei. Oder viele Menschen sagen, das war ja hier auf dem Podium auch ein Thema, ja, die Kirche ist das Problem, aber der Glauben nicht. Das kann man untersuchen. Das sagen 80% der Menschen in der Kirche und außerhalb der Kirche sagen, ich kann auch ohne Kirche gläubig sein. Das ist ganz, ganz verbreitet. Aber sie sind es nicht. Das kann man sehen an denjenigen, die nicht der Kirche angehören und eben auch nicht glauben. Ja, es gibt einige natürlich, die glauben, aber es ist sozusagen durchaus keine Mehrheit, so eine Minderheit. Und man muss das ernst nehmen, dass man sozusagen sieht, wie groß die Beschwernisse gegenüber der Kirche sind. Aber man muss auch sagen, vieles wird sozusagen bei der Kirche abgeladen. Und dahinter stehen eigentlich Glaubensprobleme oder Probleme, sozusagen, die man insgesamt mit Religion hat. Ja, also, okay.
Ich würde gleich mal zur dritten Frage weitergeben, weil genau Social Media, das ging, glaube ich, an Frau Teske. Und bei der zweiten Frage würde ich Herrn Günther nochmal bitten, die nochmal vorzutragen. Die habe ich mir nur. Aber das können wir gleich machen. Die Frage nach den Lebensfragen. Aber machen wir doch erstmal die Frage nach Social Media und dann machen wir nochmal einen Fragenblock. Ja, Sie sind auf Instagram unterwegs. Werden da die gleichen Fragen gestellt in der Offline-Gemeinde?
Ja, nur viel häufiger. Social Media ist ja super, weil da können Menschen einfach nur konsumieren, wann sie wollen und wo sie wollen. Das ist niederschwelliger, geht es ja gar nicht mehr, als einer Pfarrperson oder einer anderen christlichen Person auf Social Media zu folgen. Man sitzt vor dem eigenen Gerät, man kann wieder da raus, man muss sich das nicht anhören, wenn man nicht will, ist anders als Sie, wenn Sie jetzt da in der Mitte aufstehen wollen, dann sehe ich das, dass Sie gehen. Ist vielleicht für uns beide unangenehm, aber auf Social Media merkt man es nicht. Also Menschen können konsumieren, was sie wollen, wie viel sie wollen, wann sie wollen, wo sie wollen. Und sie bleiben anonym. Menschen also, die nicht kirchlich verbunden sind, mehr, wo es vielleicht auch einen Abbruch gab, die sich aber gerne damit beschäftigen würden oder die auch eine Sehnsucht danach spüren, wieder mit Kirche oder mit ihrem eigenen Glauben sich zu beschäftigen, die nutzen Social Media sehr gerne dafür, für diese Fragen, für Lebensfragen, für Inspiration, wie finde ich auf meine Existenzfragen, auf meine Sinnfragen Antworten. Ich bekomme genau die gleichen Fragen wie in der Gemeinde. Also meinst du, wenn ich jetzt, mein Partner ist nicht christlich, der glaubt nicht, meinst du, das ist ein Problem für Gott? Oder ich möchte mich jetzt outen, meinst du, das ist ein Problem für Gott? Meinst du, damit kann ich in meine Gemeinde gehen? Auch mein Mann glaubt nicht an Gott, aber ich möchte jetzt unsere Kinder taufen lassen. Also all das, was Menschen beschäftigt, wird auf Social Media gefragt. Und häufig sind die Menschen eben wirklich gar nicht in Gemeinden gebunden. Und dafür finde ich Social Media einfach so gut. Weil wenn ich mich auf den Marktplatz stelle und mit Menschen sprechen will, dann gibt es ja immer noch diese, da kommen die nicht, wenn ich da im Talar stehe, da kommen die nicht zu mir. Die denken, was will die jetzt von mir? Da kommen natürlich die, die mich irgendwo schon mal gesehen haben, die schon mal Kontakt mit mir hatten oder die denken, boah, die sieht ja freundlich aus, mit der rede ich mal. Aber auf Social Media ist es ganz anders. Da wissen die Menschen, ich weiß nicht, wer sie sind, ich weiß gar nicht, dass sie da reingeguckt haben. Sie können mir jetzt folgen, sie können sich anhören, was ich denke, was ich vielleicht auch für Tipps gebe, was ich für Inspiration gebe. Und die bleiben völlig anonym und können das für sich genießen. Und dann bedient Social Media eben auch wieder diesen Wunsch nach Vielfalt. Wenn die Nase voll von mir haben, dann hüpfen die eben zur nächsten Person und können da vielleicht Antworten suchen.
Und die Frage sozusagen die Titelfrage dieser Veranstaltung, hat das Religiöse eine Zukunft? Kriegen Sie da online auf Instagram andere Antworten oder leiten Sie daraus andere Antworten ab, als wenn Sie sich Ihre Gemeinde in Hamburg anschauen?
Ja, bei mir, aber ich beobachte natürlich auch andere. Und ich beobachte da eben, und das ist jetzt Enkel ohne Gott, aber nicht, möchte ich gerne trennen von Enkel ohne Kirche. Und ich sehe eben, und das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, diese InfluencerInnen, die schwarz-weiß vorgeben, gut und böse, die richtig einfache Antworten geben, die haben extrem große Reichweite und extrem viele Follower. Weil es eben, und daran erkenne ich eben, das ist irgendwie...
Das heißt, diese Art von Religiosität hat
genau. Zukunft. Und das sind echt krasse Christinnen, die da sind, ja, und die leben auf gar keinen Fall ohne Gott. Die leben ohne Kirche und die leben auch ohne unsere Kirche, wofür wir vielleicht beide stehen, aber nicht ohne Gott. Und darauf wollte ich vorhin hinaus, dass es für uns vielleicht so schwer ist, in Gemeinden Traditionsabbruch abzufedern und neue Menschen ranzukriegen oder für Glauben zu begeistern. Aber auf anderen Ebenen scheint es mir sehr, sehr leicht. Mhm.
Ich würde gerne einen Aspekt ergänzen wollen. Ich würde unterscheiden zwischen einer Rede über Religion und einer religiösen Rede. Und wir hatten da über die Bedeutung von Erfahrung gesprochen. Ja? Und meine Frage wäre eigentlich an die Social Media, inwieweit sich religiöse Erfahrung über Social Media transportieren lässt. Also wenn man in den Gottesdienst geht, ist es ja doch sehr auffällig, dass da ganz viel gleichzeitig stattfindet. Also man hört die Stimme der Priester oder auch der Pastorin. Man hört Orgelmusik, man hört möglicherweise einen Chor, möglicherweise ja, den Einzug der Priester im Ornat erlebt man. Also das Ganze ist sehr, sehr sinnlich. Und auch der Körper spielt eine große Rolle, die Stimme spielt eine große Rolle. Ja, über die Stimme überträgt sich ja ganz viel. Und meine Frage wäre sozusagen, inwieweit religiöse Kommunikation innerhalb von Social Media möglich ist. Also religiöse Kommunikation jetzt definiert als der Versuch, das Nicht-Zugängliche irgendwie präsent zu machen.
Indem ich mich selber zeige, jeden Tag, meine Erfahrungen, meine Religiosität. Und andere, die da an ihrem Gerät sitzen, hoffentlich in dem Moment auch offen dafür sind und dann in ihr Leben gehen, in ihren Alltag weitergehen und darauf, also weil sie sich eben geöffnet haben dafür, dann in ihrem Leben, in ihrem Alltag darauf achten. Indem ich vorschlage, wir haben so eine Rubrik Seligkeitsmomente. Und eigentlich hatte ich das mal angefangen mit, wie hast du in deinem Glauben, hast du da jetzt gerade so einen Seligkeitsmoment erlebt in deinem Alltag? Jetzt sind Seligkeitsmomente alle möglichen, wunderschönen Momente. Aber es ist eine Achtsamkeit. Und wenn ich als Christin und als Christ mit meinem Glauben, mit all dem, was der so mit sich bringt, achtsam durchs Leben gehe, dann spüre ich auch Religiosität in meinem Alltag. Und ich kann nicht Gerüche, Musik transportieren, Gefühle kann ich tatsächlich über Social Media transportieren. Und ich kann nur dazu ermuntern, damit durchs Leben zu gehen und mal im eigenen Leben zu schauen. Und ich glaube, das bringt tatsächlich was. Und Rituale tragen ja auch Ich kann davon erzählen, was ich für Rituale habe, was ich mit meinen Kindern für Rituale pflege. Ich kann sagen, Rituale müsst ihr für euch in eurer Familie selbst entwickeln. Die müssen zu euch passen. Die müssen auch zu euch Eltern gut passen, zu der Energie, die ihr an diesem Tag habt. Und es können Rituale sein wie Bibellesen zu bestimmten Phasen im Kirchenjahr. Es kann sein, eure Kinder zu segnen. Es kann sein, abends zu beten. Es kann sein, jeden Morgen einfach eine Kerze anzuzünden. Und gestern hatte ich einen Workshop zum Thema Rituale. Und tatsächlich hat eine Frau gesagt, okay, das haben wir alles gemacht. Und dann wurde mein Sohn erwachsen und dann wollte der damit nichts mehr zu tun haben. Und es hat auch gar nicht mehr in seinen Alltag gepasst. Natürlich passt es vielleicht nicht so zu einem Studenten oder zum jungen Menschen, der gerade eine Lehre macht, sich da jeden Morgen bedacht hinzusetzen, eine Kerze anzuzünden. Aber sie sagte auch, und jetzt ist mein Sohn aber in einer Lebensphase, in dem alles wieder geordneter ist. Und jetzt macht er das auch wieder. Was ich sagen will ist, ich kann auf Social Media davon erzählen. Eltern, die vielleicht auch nicht in eine Gemeinde gehen, können mit ihren Kindern zu Hause glauben, so leben. Und sei es nur einmal ein Kreuz auf die Stirn machen und sagen, Gott segne dich. Und dann machen die nicht mehr. Und Jugendlichen lassen sich vielleicht auch nicht konfirmieren oder gehen nach dem Konfirmandenunterricht nicht mehr in die Gemeinde. Aber irgendwann erinnern die sich vielleicht wieder daran. Das hat mich damals in meiner Kindheit getragen.
Ich würde gerne noch ein, zwei Fragen mehr, weil wir sind schon wieder kurz vorm Ende.
Darf ich da einmal noch kurz drauf reagieren?
Kurz, also, gerne.
Nein, weil es so spannend ist, es gab vor 2 Jahren eine große Tagung christlicher Sinnfluencerinnen und Sinnfluencer. Und da ging es genau um die Frage, was können wir eigentlich mit unseren Beiträgen in Social Media erreichen? Und spannend für mich war, dass am Schluss eigentlich alle sich einig waren, sozusagen, es gibt immer einen Glaubensweg und wir als Sinnfluencerinnen und Sinnfluencer, wie das so schön heißt, können am Anfang bestimmte Impulse geben, aber wir kommen dann an unsere Grenzen. Und tatsächlich ein Projekt, was wir in unserer Zukunftswerkstatt MIDI jetzt gerade machen, ist sozusagen so ein Überlegen, wie kann ein Second Step aussehen? Dass Leute, die sagen, ich bin über Social Media irgendwie neugierig geworden, ich bin noch lange nicht so weit, dass ich eine Gemeinde suche oder mit irgendwelchen Menschen zu tun haben will oder so, aber wie könnte es sein, dass die jetzt die Lust bekommen, einen weiteren Schritt zu gehen? Und ich glaube, das ist ganz spannend zu gucken, was kann dann funktionieren. Genau.
Bitte. Ja, ich habe versucht zu bündeln. Danke nochmal für die vielen Fragen und auch Anmerkungen. Manches aus meinen Fragen ist auch schon mit angeklungen. Ich nenne jetzt auch nochmal 3 Bereiche und Sie haben dann die Schwierigkeit zu gucken, wie Sie mit den 3 Bereichen noch umgehen. Danke für den Bericht 12 Wochen ohne Pfarrer. Wie kann so eine Aktion jedes Jahr, vielleicht nicht jedes Jahr umgesetzt werden, es müssen ja keine 12 Wochen sein. Und ich habe hier mindestens noch 10 Fragen, die sich darum ranken. Wie also kann man zu glaubwürdigen, unterstützenswerten Glaubensbekenntnissen kommen? Wie können wir uns stärker innovativ in Gemeinde einbringen und dass die Eigenverantwortlichkeit auch lernen? Das sind also hier ganz viele Fragen. Dann, also das wäre die Frage nochmal, ne, weniger fahrradzentriert und dieses Beispiel von Herrn Vogt. Dann, was sollen die Kinder und Enkel denn eigentlich glauben? Also was für ein Gottesbild? Da gab es ja auch schon viele Anklänge. Und nochmal erweitert wird diese Frage, wir brauchen interreligiöse Glaubenskompetenz unserer Enkel. Unsere Enkel leben zusammen mit Menschen aus komplett anderen Religionssystemen, Islam, Jesidentum, orthodoxes Christentum. Ich finde, auch das passt noch mal zu der Gottesbildfrage. Und dann eine letzte. Wie verändert sich unsere Gesellschaft in Deutschland, wenn die späteren Generationen nichts mehr vom Christentum halten? Das war's.
Ja, vielen Dank. Tolle Fragen, die ich gerne alle beantwortet hören würde. Aber ich glaube, wir schaffen es nicht, sie alle zu beantworten. Aber eine Frage, die auch auf meinem Zettel stand, ist die Frage nach, was sollen die Kinder und Enkel eigentlich glauben? Also was ist denn eine gelungene Glaubensweitergabe? Herr Pollack, Sie haben mir erzählt, Ihre bei Ihnen, Ihre Kinder, sie haben nicht den Weg eingeschlagen, den Sie für sie ausgedacht haben.
Ja, also ich gehe da noch einmal ganz kurz rein. Es gab auch eine Frage, sind Tischgebete eigentlich sinnvoll?
Ja, also es gibt es jetzt mehrere Incentives. Tatsächlich habe ich also als Nicht-Christ versucht, meine Kinder christlich zu erziehen. Und habe ihnen die Bibel vorgelesen. Und sie saßen neben mir und haben zugehört. Und dann irgendwann haben sie angefangen, Fragen zu stellen. Und ich habe versucht, sie so gut wie ich konnte, ich habe Theologie studiert, zu beantworten. Und dann war die entscheidende Frage, gibt es nun Gott oder gibt es Gott nicht? Und das konnte ich nicht beantworten, diese Frage. Und wir haben uns dann darauf geeinigt zu sagen, wir wissen es nicht. Und das war im Grunde genommen so der Umschlagspunkt. Also die Geschichten waren großartig, ja, wie Jesus übers Wasser geht und Petrus zuruft, ja, komm. Und in dem Augenblick, wo er gehen will, verlässt ihn der Glaube und er singt. Das sind alles wunderbare Geschichten, die kann man auch Kindern erzählen, wie Vertrauen wichtig ist. Ja, aber ich muss sagen, ich bin in meiner Erziehung tatsächlich, in meiner christlichen, in der versuchten christlichen Erziehung gescheitert. Möglicherweise deswegen, weil ich nicht authentisch von meinem Glauben sprechen konnte. Das muss ich sagen, ohne das geht das wahrscheinlich nicht. Ja.
Was hätten Sie denn gerne weitergegeben?
Ach, das ist so, das Christentum ist eine so reiche Religion, ja. Und da kann man so viel weitergeben. Also, das ging, das, auch ganz persönlich jetzt mal gesprochen, ja. Da hat mein Sohn etwas getan, von dem er wusste, dass er es nicht tun sollte. Und er wollte es aber tun. Er wollte sozusagen nicht das tun, was die Eltern wollten. Ja, und dann sagt er, ich weiß, ja, Jesus würde das nicht gut finden. Ich fand das großartig, ja. Dass er sich sozusagen in die Rolle Jesu hineinversetzt hat, ja. Und ich würde sagen, wenn man an Gebete denkt, wenn man an die Musik denkt, wenn man an Architektur denkt, allein wenn man eine Kirche betritt, ja, was da sozusagen mit einem geschehen kann, da ist doch so viel an Traditionen da. Und das tut mir einfach weh, wenn das Menschen nicht erfahren können, wenn sie dazu kein Verhältnis haben. Und das sehe ich auch im Osten Deutschlands, ja, dass man sozusagen einfach keinen Sinn mehr dafür hat. Keinen Sinn für das, was Glaube, was Kirche mal gewesen ist. Und das finde ich schon bewahrenswert.
Mhm. Ja, ich würde noch eine Frage vielleicht aufnehmen. Ja, das ist vielleicht jetzt auch im Anschluss daran, eine der Fragen, die jetzt Frau Rosendahl vorgetragen hat, wie sich unsere Gesellschaft verändert. Große Frage, aber vielleicht kann man das, können Sie das kurz noch beantworten, wo Sie das Gefühl haben, wenn wir jetzt eine ganze Generation von Enkeln haben, die immer schwieriger den Zugang zu diesem Glauben und zur Tradition des Christlichen auch finden, wo gehen wir dann hin? Wo sehen Sie uns in den nächsten Jahrzehnten?
Ja, ich glaube, dass wir ein völlig anderes Menschen- und auch Weltbild entwickeln werden. Neulich, also ich habe ja so ein schönes Buch geschrieben, 100 Dinge, die du nach dem Tod auf keinen Fall verpassen solltest, weil ich das Jenseitsthema so spannend fand. Und mir ist immer eins klar, es macht einen Unterschied. Ja, hunderte, ja, Jahrtausende lang waren die Menschen überzeugt, ein Leben, das sind 40 Jahre und eine Ewigkeit. Und heute denken die Leute, ein Leben, das sind 80 Jahre und nix. Und das ist ein Riesenunterschied. Also die Frage ist sozusagen, bin ich von einer Hoffnung getragen, von einer Zuversicht? Kann ich auch glauben, jemand hat mich hierher gesetzt, da ist ein Sinn dahinter? Und die großen philosophischen Fragen, wo komme ich her, warum bin ich da und wo gehe ich hin, lassen sich nach meinem Ansinnen eigentlich nur aus dem Glauben heraus beantworten. Und wenn ich darauf keine Antworten mehr habe, habe ich auch eine existenzielle Haltlosigkeit. Und zu fragen, was das mit der Gesellschaft macht, ich glaube, da können wir noch 3 Tage reden.
Frau Teske, erleben Sie das auch so, dass da oder können die Menschen auch Hoffnung von woanders nehmen, wenn sie sich vom Glauben verabschiedet haben?
Nö. Also, nein, als Christin und als Pastorin denke ich natürlich, dass es immer einen Glauben braucht, um Hoffnung zu haben. Ich habe natürlich auch atheistische Freundinnen und Freunde. Mein Partner ist Atheist. Und das finde ich total traurig für die, weil denen was fehlt. Denen fehlt Hoffnung. meiner Meinung nach fehlt denen auch ein Stück Sinn. Aber das sage ich eben aus meinem Glauben heraus, aus meinem Bekenntnis heraus. Und genau dieses, wofür lebe ich eigentlich? Ja, lebe ich nur für jetzt oder habe ich eine Hoffnung, dass es danach noch etwas gibt, etwas viel Größeres? Ja, lebe, es macht doch einen Unterschied, ob ich damit lebe, einzusehen, ich bin klein, aber es gibt so etwas viel, viel Größeres. Ich nenne es Gott, etwas vielleicht Allmächtiges. Ich nenne es Gott, etwas, das mich trägt durch mein Leben, das mich begleitet durch mein Leben, das mich nicht vor allem beschützt, aber an das ich mich hängen darf. Ich nenne es Gott. Oder, ja, hier bin ich. So, mal gucken, was ich so mit meinem Leben mache. Und ich habe alles in der Hand.
Ja, dann nochmal die Frage.
Ja, genau, das würde ich auch für ganz zentral halten. Ja. Also der Glaube gibt in meinen Augen einen Sinn für die Verletzlichkeit unseres Daseins. Und zugleich auch eine Hoffnung dafür, dass sozusagen die Endlichkeit nicht das letzte Wort hat. Und wenn das verloren geht, geht in meinen Augen sehr viel verloren. Nämlich genau dies, dass man sieht, wir haben nicht alles in der Hand. Wir können nicht sozusagen alles instrumentalisieren, wir können nicht alles zu unseren Gunsten wenden. Und dieser, sag mal, dieses instrumentelle Denken nimmt in meinen Augen überhand, wenn der Glaube nicht mehr diese Kraft hat, die Menschen wirklich zu erreichen.
Ich hoffe, das war jetzt kein zu pessimistisches Schlusswort. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren, dass Sie zugehört und mitgedacht haben. Vielen Dank auch Ihnen drei. Und einen schönen Kirchentag wünsche ich Ihnen allen noch.